It's inflation time, maybe. What do you think?
Hörst dich an wie Mario Draghi von der EZB.
Ja, der hat auch mit dem Problem zu tun.
Ja.
Heute geht's um Inflation.
Heute geht's um Inflation, weil niemand anders oder jeder darüber redet, über Inflation, und jeder hat Angst vor Inflation und was man dagegen tun kann. Das klären wir heute.
Ja, und was ist, ja, ob die Gefahr wirklich real ist oder unsere Einschätzung. Und wir machen so ein bisschen Daseinsberechtigung für unseren Podcast und für unseren finanziellen Bildungsauftrag.
Genau. Der wird nämlich dann im Clubhouse weitergetragen. Und ob Clubhouse total beschissen ist oder tatsächlich ganz cool, das müssen wir dann alle zusammen selber entscheiden.
Genau, ihr kriegt eine Einladung und da geht voll die Party los. Also hört rein und seid dabei. Schotterwege in the Club. Das war mein Intro.
Cool.
Ja, was es mit dem in the Club auf sich hat, werden wir euch gleich erzählen. Ich glaube, ihr wisst es schon. Also, an wem das Clubhouse-Ding vorbeigegangen ist, da weiß ich auch nicht.
Da weiß ich auch nicht, nee. Auf jeden Fall eine sehr gute Marketing-Kampagne von Clubhouse.
Ja, also, wichtiges Thema heute. Werden wir später ein bisschen davon berichten. Und ihr seid eingeladen. Wir werden feiern. Wir machen eine Party im Clubhouse. Corona-technisch alles in Ordnung, aber jeder bei sich zu Hause. Und zwar nächste Woche. Nächstes Wochenende geht's ab. Bevor wir dazu kommen, aber einfach mal schön locker in die Folge sliden.
Slide mal rein.
Was läuft denn so, Julian?
Wolltest du nicht was erzählen?
Nö, einfach so jetzt mal. Also jetzt mal ohne den ganzen Finanzkram. So richtig privat.
Oh Gott. Ja, also ich mache viel Podcasts und so.
Machst du gar nicht.
Ach nö, alles entspannt. Es ist ja Corona. Also nichts zu tun ist ziemlich cool gerade.
Na, nee, wir machen wirklich nicht. Also nee. Ich meine, ich mal, also ja.
Ja, ansonsten alles wunderbar, alle sind gesund, die ich kenne, hoffentlich nach wie vor. Und man kann ja nach wie vor sehr viel Sport machen, Arbeit ist auch Bombe, von daher.
Sport, apropos Sport, ey, ich bin diese Woche, ne, das muss ich jetzt nochmal kurz erzählen, damit es auch alle wissen, 55 Kilometer gerannt.
Mhm.
Das ist crazy, oder?
Ja, vor allem du sagst immer, du bist so unsportlich und so und ist weit gefehlt.
Naja, also ich bin halt nicht jetzt in der Top-Zeit gerannt. Aber es war so geil. Also, wer Probleme beim Laufen hat und dem die Motivation fehlt, fragt mich gerne. Ich bin Motivationscoach Number One, wenn es ums Laufen geht. Ey, Laufen finde ich so geil. Und ich habe, deswegen weiß ich die Woche auch so viel über Clubhouse, weil ich halt ständig Podcasts höre. Und in jedem gängigen, gut besuchten Podcast, den es gibt in Deutschland, war Clubhouse diese Woche ein Thema.
Mhm.
Deswegen weiß ich ungefähr alles drüber. Und deswegen kann es bei uns auch nicht fehlen.
Ja, selbst das Handelsblatt hat über Clubhouse gesprochen.
Ja, ja, und ihr seid eingeladen. Aber wie gesagt, mehr dazu später. Großes Laufkino diese Woche. Forrest Gump am Start.
Mhm.
Und heute aber
was
nicht.
Was hat der eine Dude zu mir gesagt? Ich hab's nicht verstanden.
Schnelle Beine hat er gesagt. Schnelle Beine, der
schnelle
Junge.
Schnelle Beine.
Schnelle hat Beine hat er, schnelle Beine. Nee, wir waren gestern hier bei mir zu Hause laufen am Fluss. Und haben Sprints gemacht. Also ich habe ja sowas, mag ich ja gar nicht. Ich laufe immer schön langsam und lange.
Ja, ich habe schon gedacht, das wird jetzt eher nichts für dich. Aber
war richtig geil.
Fand ich cool, dass du es cool findest.
Ich hatte 198 Puls an einer Stelle. Kurz vorm Tod, ey.
Also sollte Steffi mal nicht nach Hause kommen oder so, am besten mal die Elster rauf und runter laufen und gucken, ob da jemand...
Ja, meine Eltern haben wirklich Angst.
Naja,
also hier im
auch.
Dorf ist tatsächlich mal einer beim Laufen umgefallen tot. Und
ach,
der war irgendwie
ja.
23.
Oh yeah.
Ja, das wird mir nicht passieren. Ein bisschen Grundgeschwindigkeit habe ich ja. Ja, nee, das war cool. Und ansonsten, heute ist Sonntag. Julian hat heute frei und bei mir ist heute voll Arbeitstag.
Ja, wie lief's dann, deine kleine Bike-Session?
Ja, also ich sage mal so, das ist vorprogrammiert. Also ich habe noch nie an meinem Fahrrad gebaut, ohne kleinere und größere Katastrophen. Ich habe ein neues Rad, ein Track Slash, also mein Lieblingsrad von Track, und das kriege ich jedes Jahr, also bin ich ja so glücklich, jedes Jahr ein neues zu kriegen.
Erklär doch den Noobies mal, was ein
Slash
Track
ist.
Slash ist.
Nein, Track kennt ja jeder, ne? Also jeder kennt die Marke Track.
Sind die
gut? Die beste der Welt. Die beste Bike-Marke der Welt. Und
Lance Armstrong ist Track gefahren.
Genau, ja, Track ist wirklich, also neben ein paar anderen großen Global Playern, wirklich eins der bekanntesten Bike-Marken und der prestigereichsten vor allem. Also
Woher kommt Track?
Aus Wisconsin, aus Amerika. Und ich habe sogar letztes Jahr das Glück gehabt, den Chef persönlich kennenzulernen, John Burke. Das ist ja ein Familienunternehmen. Er hat seinen Vater damit angefangen und er hat es übernommen und das finde ich schon cool.
Und wie ist das so? Guter Unternehmer?
Ja, also man merkt das ja so, Menschen, also ist meine Meinung, die erfolgreich sind, also die wirklich erfolgreich sind, das merkst du denen auch an. Mhm. Die sind einfach, die nehmen sich Zeit für andere, die fragen nach, die stellen sich immer hinten an. So einer ist er.
Guter Mann.
Guter Mann. Und genau, Slash ist das Rad von Trek, was, sagen wir mal, das abfahrtsorientierteste ist vor dem Session, also vor dem Downhill-Rad. Es ist eigentlich ein Rad, mit dem man auch bergauf kommt, aber bergab ist einfach eine Waffe. Es ist einfach so richtig, da bügelst du überall drüber. Mhm. Und ich liebe das Rad. Und ich fliege ja hoffentlich gestern in 6 Tagen nach La Palma und muss das Rad mitnehmen, und weil es Corona ist und natürlich also schwierig mit
Leuten. Jack sagt dir hier, fliegt man nach La Palma und macht ein paar schöne Bilder und Fahrten mit unserem neuen Track.
Das habe ich schon selber vorgeschlagen mit La Palma. Also es sagt keiner, was ich machen soll. Aber ich denke, wenn ich jetzt ein Jahr einfach sagen würde, ich mache mal hier, ich guck mal, was kommt und chill mal und fahre ein bisschen Rad, wie es mir Spaß macht, dann bin ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch rausgeflogen bei Trek oder bei allen Sponsoren. Also man muss schon proaktiv sein, und La Palma, ich weiß, es ist Corona und es ist jetzt eine dumme Idee zu reisen, aber ich fahre ja tatsächlich nicht in Urlaub, sondern habe direkt eine Woche Guiding und ein Gravel-Bike-Shooting. Also ich habe letzte Woche schon vor 2 Wochen ein Checkpoint, das ist das Gravel-Rad von Trek,
umgebaut.
Ich bin es noch nicht gefahren. Ich habe es aufgebaut und hingeschickt. Und weil man darf nur ein Rad selbst mitnehmen, deswegen musste ich eine andere Lösung finden, das Rad hinzubekommen.
Ja, Steffi hat eigentlich ihren Vater gefragt, aber
genau, der hatte schon, ich hatte schon ein Flugbuch für ihn. Hat ein Flugbuch für Frankie, und der liebt La Palma auch, so wie alle, die jemals da waren. Kleiner Spoiler. Und ja, jetzt mit Corona will ich das einfach nicht, das Risiko eingehen, dass der, also wir haben das im November gebucht, da war Corona gerade noch, also das war so kurz vorm, wow, wir haben zweite Welle. Und dann habe ich es Freunden mitgegeben, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe sehr gute Freunde, das sind eigentlich meine besten Freunde von zu Hause, die sind halt, wie alt sind die jetzt, 73, 74, 73, also ein bisschen älter, die sind auch La Palma-Fans, die haben das Rad mitgenommen, Gott sei Dank. Und heute habe ich jetzt angefangen, das Slash umzubauen, weil ich ja auch kleinere Sponsoren habe, Komponenten, die da mit dran müssen, Shimano, Fox und so weiter. Und das Rad war einfach mit anderen Komponenten aufgebaut, und es ist, also ich habe ja Gott sei Dank schon antizipiert, dass es nicht an einem Tag gehen wird, und das war natürlich wieder alles Katastrophe. Aber da kann ich ja später ein bisschen mehr zu erzählen. Wir haben ja jetzt die neue Bike-Tech-Ecke.
Also jeder, der mal der ausrastet, wenn er einen Platten hat und sich denkt, boah, fuck, jetzt muss ich diesen Platten reparieren, naja, der sollte sich das nochmal überlegen mit Mountainbike-Profi. Es ist wirklich widerlich, diese ganzen kleinen Scheißteile da rumschrauben, dann ist draußen eiskalt und dann gibt es 1000 Maße und Stecker und Stützen und Sättel und nee, vergiss es.
Ja, bevor ich heute angefangen habe, Julian kommt ja auch noch nach La Palma, wenn alles gut geht, in 3 Wochen, und habe sein Rennrad heute erstmal als erstes eingepackt, weil ihm das dann doch zuwider war.
Das ist mir zuwider. Sowas mache ich nicht.
Ja, das ist tatsächlich, und ich kann es völlig nachvollziehen, du kaufst dir ein Rad für, keine Ahnung, also ein paar tausend Euro, und das ist alles Carbon und filigran, gerade Rennräder, und du hast halt keinen Bock, dass das kaputt geht. Und
so ist das.
Ich weiß halt, also ich maße mir an, jetzt zu sagen, ich weiß, was man mit dem Rad machen kann, dass es nicht kaputt geht. Also ich tue das schon auch mal hier so ein bisschen.
Ja, du bist ja nicht zimperlich.
Nee, ich würde schon ein bisschen rumrammeln mit dem Rad. Aber ich weiß ja, dass es davon nicht kaputt geht. Ich meine, muss ein bisschen was aushalten.
Wenn du legst, fährst du
teilweise 40, 50, 60 km/h mit dem Rad, dann wird das schon mal ein bisschen in der Box rumflattern können. Haben natürlich eine gute Evoque-Tasche genommen, und das wird schon gut. Na gut, das war jetzt ein ziemlich langes Bike-Intro.
Ja, die Bike-Ecke ist schon geschlossen jetzt hiermit.
Sorry, Leute. Aber wir haben ja auch ein paar Stimmen zu unserem letzten Podcast gehört, wo Bike wieder ein Thema war, und die Leute interessiert's. Also, und ich rede gerne davon. Das ist das Einzige, von dem ich reden kann, ohne zu stottern. Genau, dann lass uns doch mal starten. Und ich habe mir überlegt, dass wir es diese Woche anders machen. Normalerweise ist ja Julian der hier die Schlagzeilen
Ich sag heute einfach mal gar nichts. Ich lasse dir einfach eine Stunde Zeit.
Bist gleich dran. Die Schlagzeile droppst du normalerweise. Und bei mir war es so, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich war um 6 schon wach zum Sonntag. Ist auch eigentlich nichts Neues. Ich gehe um 10 ins Bett. Also irgendwann ist die Nacht dann auch vorbei. Und bin aufgestanden und habe mir gedacht, jetzt gucke ich mir ein Magazin an. Das fällt mir ja total schwer. Normalerweise an normalen Tageszeit kann ich nie mehr irgendwas anlegen.
Wann hast du dein letztes Buch gelesen?
Keine Ahnung. Aber du weißt ja selber, ich hatte Bücher dabei in den letzten Wochen. Ich kann es nicht. Mhm. Es ist keine Chance, mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Das ist Folter für mich. Aber ich habe mir ein Magazin heute Morgen, das ich kostenlos zugeschickt bekommen habe.
Ganz feines Blatt ist das.
Genau, es ist der Vermögensberater.
Fein.
Das Magazin für Wissen, Erfolg, Vorsorge und Finanzen von der Deutschen Vermögensberatung. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass ich da auch mal war.
Vielleicht müssen wir das rausschneiden.
Wieso?
Nee, erzähl einfach mal.
Wieso? Ist doch nicht schlimm, ich sage gar nichts Schlechtes.
Okay, gut.
Das ist der Vermögensberater. Du sagst doch auch, dass du aus der, keine Ahnung, FAZ oder Finanzblatt vorliest.
Ach so, okay, ja gut.
Und bei dem... das ist jetzt auch nicht wertend. Ich frage dich einfach nur. Mhm. Hier steht drauf, endlich, also Cover, ne? Lachende Frau guckt sich gerade um und sagt, endlich, mehr Freiheit, mehr Zukunft, mehr Geld.
Ja, da denke ich sofort an die Vermögensverwaltung.
Und da frage ich mich doch jetzt, wie geht das denn, Julian? Wie kann ich das jetzt, was denkst du, was hier drin steht?
Wir sollen ja nicht wertend sein, von daher lasse ich dich mal erzählen.
Naja, also
eine Seite, ich weiß es, also ich habe nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Ich würde es mir so vorstellen, das sind relativ allgemein gefasste Artikel, die gerade in die Zeit passen, also schon aktuell sind. Und die Situation dient dann vermutlich darauf, da anzurufen und da dein Geld anzulegen. Also es wird wahrscheinlich immer so eine unterschwellige Aufforderung sein, Geld zu sparen und vor allem mit der Gesellschaft hier zu sparen.
Ja, aber was denkst du? Also ich meine, für jetzt die Leute da draußen, die ja alle, wie ich ja auch am Anfang oder eigentlich immer noch, nicht so wirklich Peil haben, macht das dann Sinn zu sagen, hier Vermögensverwalter, mach du das für mich? Also es ist ja sicherlich, muss man ja festhalten, besser als nichts machen.
Na, auf jeden Fall, klar.
Genau.
Kommt drauf an, also es gibt natürlich hier auch Spreu und Weizen, also sicherlich gute Vermögensverwalter und vielleicht auch weniger gute. Das muss man im Einzelfall dann entscheiden. Und ich möchte da nicht voreingenommen sein. Prinzipiell ist es immer gut, sich um sein Geld oder Erspartes zu kümmern. Und wenn man das selber nicht kann und sich damit auch nicht beschäftigen will und das nur Fragezeichen sind, dann macht das vielleicht auch Sinn abzugeben. Gar keine Frage.
Ja.
Man muss sich halt im Klaren sein, dass dieser Service sehr viel kostet und der vielleicht auch einfach zu vermeiden wäre. Auch wenn man sich dafür entscheidet, für einen Vermögensverwalter, also jemand, dass dir jemand dein Geld verwaltet, hilft dir es auch enorm, wenn du weißt, was er tut und was er überhaupt tut und wie überhaupt dieses System ein bisschen versteht. Von daher jetzt nur zu sagen, naja, Geld interessiert mich nicht oder finanzielle Zusammenhänge, das macht der Vermögensverwalter für mich, das wäre auch keine gute Wahl.
Ja, aber ich glaube, dass jeder, der einigermaßen durchzieht, wahrscheinlich nicht zufrieden wäre mit den Sachen, die... Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Sachen, die total renditeorientiert und nicht... Also wo man selber weiß, was passiert. Weil meistens ist ja so, also habe ich es erfahren, du kannst ja wählen, du kannst ja sagen, ich bin...
bisschen
risikofreudiger, möchte ich mich eher so bewegen. Gerade als Selbstständiger, da willst du nicht irgendwas riskieren, weil alles, was du sparst, ist deine Altersvorsorge, du hast keine Rente.
Ja.
Und dann hast du natürlich nicht viel Rendite, wenn du sagst, ist mir egal, ich gehe hier voll ins Eisen, ins Eisen nicht, ins Gefecht, nee, keine Ahnung.
Ins Gefängnis.
Schlimmstenfalls ins Gefängnis, nee. Dann kriegst du auch mehr Rendite, hast halt ein bisschen Gefahr. Aber das Ding ist bei mir, also was ich mir denke, wenn ich dieses Risiko abgebe an jemanden, den ich nicht kenne.
Das Risiko trägst immer du.
Genau. Und dem ist es ja am Ende, also dem ist es nicht egal, natürlich nicht. Die sind schon alle sehr qualifiziert und so. Aber die müssen ja eben, umso qualifizierter die sind, auch umso mehr verdienen wollen die auch. Ja. Also welcher Vermögensberater hat nicht 20 Anzüge im Schrank und fährt ein fettes Auto?
Ach, einige.
Echt?
Ja, also ich muss jetzt auch nochmal differenzieren. Vermögensverwalter ist ja ein Riesenfeld. Und es gibt bestimmte Zielgruppen für einen Vermögensverwalter. Es gibt Privatleute, die in einem geringen Maß zu ihrer möglicherweise gesetzlichen Altersvorsorge noch eine private abschließen bei einem Vermögensverwalter. Das werden keine großen Summen sein. Das sind dann vielleicht 200, 300, 400, lass es 500 Euro im Monat sein. Dieser Vermögensverwalter, das wird dann auch nur eine Person wahrscheinlich sein, irgendwo anlegt. Und das
also 400 Euro im Monat ist jetzt auch nicht wenig.
Nee, aber das sind in der Finanzwelt kleine Zahlen. Also Vermögensverwalter, es gibt auch große Vermögensverwalter, die das Vermögen von Institutionellen oder Stiftungen, irgendwelchen anderen Organisationen verwalten, von riesigen Rentenfonds. Das ist nochmal eine andere Liga und da geht es nicht um 100, 400 Euro, sondern da geht es um Milliarden. Ja. Und dann macht das durchaus Sinn, weil die müssen wirklich bei solchen Summen, da merkst du, wenn der Euro-Dollar-Wechselkurs mal von 1,20 auf 1,18 fällt. Das sind halt dann gleich mal riesige Beträge und das muss man alles im Blick haben in dem Fall. Von daher, Vermögensverwalter an sich ist überhaupt nichts Verwerfliches oder das ist ein fester Bestandteil in der Finanzwelt. Für Privatanleger und für die Leute, für die wir auch den Podcast machen, die damit jetzt eher weniger zu tun haben, da muss man sich halt tatsächlich fragen, geht das nicht auch ohne? Oder inwiefern, zu welchem Ausmaß, wie viel ist mir dieser Service wert, sagen wir es so.
Ja, und also vielleicht noch aus meinem schönen Heft ein Zitat oder eine Sache, ein Unterartikel, der mich wirklich so, also ich kenne mich nicht, ich muss es immer wieder betonen, hört bloß nicht auf mich, ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur dumme Fragen. Aber der für mich schon fast so eine Körperverletzung grenzt, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein. Die schreiben halt, okay, der Soli fällt jetzt weg für 90% der Leute, außer für die Großverdiener oder die viel verdienen. Soli fällt weg und steht hier, jetzt Soli-Rente sichern. Mhm. Also, dass du quasi Geschenk vom Staat, eine einmalige Chance. Wer das Geld aus dem Soli-Zuschlag in eine Riester-Rente investiert, kassiert obendrein staatliche Förderung. Und da denke ich mir so, das ist doch Wahnsinn, das jetzt irgendwie Soli-Rente zu nennen, weil du da, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr sparst. Von 200 Euro im Jahr kommst du jetzt auch nicht weit.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das zu verstehen ist. Da steht ja obendrein staatliche Förderung. Also wir wissen ja, Riester-Rente ist ja eine staatlich subventionierte, also unterstützende Rentenvorsorge. Das heißt, der Staat zahlt, unterstützt hierbei und indem er dir steuerliche Erleichterungen gibt bei deinem Sparen. Inwiefern jetzt genau dieser Soli-Wegfall auch nochmal steuerlich subventioniert wird, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, die sagen, naja.
Die Riester-Rente wird staatlich subventioniert.
Ja, genau, aber dass du quasi den Teil, den du sparst, wenn du den jetzt direkt in Riester packst, dann es klingt das so, als würde dir der Staat dann nochmal mehr zuschießen. Das halte ich jetzt, ich bin jetzt kein Riester-Experte, werde ich auch nie sein. Ist auch niemand, weil das Produkt niemand versteht. Und da beißt sich die Katze schon im Schwanz. Ein Produkt, in dem man investiert oder in System oder einen Vertrag, sollte man immer verstanden haben. Das tun hier niemand. Von daher bin ich da persönlich sehr skeptisch. Genau, also es klingt ein bisschen, einfach gesagt würde man sagen, man verarscht hier ein bisschen die Leute. Klingt so ein bisschen.
Ja, ich weiß, also wir wollen auch echt niemanden in die Pfanne hauen. Keine Ahnung, aber ich, also soweit ich das verstanden habe, ist es halt, da wird immer, also das finde ich halt das Schlimme, wenn an den kleinen Leuten angegriffen wird, so. Die wirklich so ein paar Euro auf die Seite legen wollen. Mhm. Und das, genau das ist der Grund, warum wir den Podcast machen. Wir haben uns diese Woche ein bisschen, also wir haben öfters darüber diskutiert und finden eigentlich, das, was wir machen wollen, ist so ein bisschen finanzielle Bildung, wenn man es nennen mag, weil ich finde, also ich höre auch viele Podcasts, also so andere Finanzpodcasts, weil ich mich natürlich informieren will. Und das ist immer so ein Zwischending zwischen die da vielleicht, oder was heißt nicht bei den Podcasts, aber wenn du allgemein von sowas hörst, dann will entweder jemand damit Geld verdienen, also macht halt Werbung für ein bestimmtes Produkt oder so, oder die wollen sich irgendwie darstellen und sagen, guck mal, hier, geil, ich habe da und dort angelegt und die ganzen Fachbegriffe und alles halb Englisch. Das finde ich echt schwierig. Also ich hoffe, wir sind nicht so. Vielleicht sind wir auch so.
Nee, ich finde es sogar gut, dass wir diese Diskussion hatten, weil ich sehe das ja genauso. Wir haben ja das nicht gemacht, um irgendwelche Aktientipps zu machen oder irgendwelche spekulativen Meinungen zu äußern, was wir jetzt geil finden oder was wir glauben, was passieren wird, das kann ich dir nicht sagen. Das kann niemand. Das kann auch kein irgendein Fatzke mit irgendeiner Fliege, der sich im Podcast Investor nennt, kann das auch nicht.
Hatte ich diese Woche einen Podcast, der hat sich dann so vorgestellt, ich sage jetzt nicht welchen, und der hat dann gesagt, also als erstes, man nennt es ja so der Hauptberuf, ne?
Naja, genau.
War halt Investor.
Ach, cool, ja.
Richtig was geleistet für die,
ja, das ist auch so ein Männerding. Also keine Frau der Welt würde sagen, vor allem im ersten Satz, sie ist Investor. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, auch in der Finanzwelt ist das, Männer haben da einfach ein Problem, glaube ich, mit ihrem Ego oder ihrem Narzissmus, ich weiß es nicht. Aber es ist ganz schön.
Also schwierig. Bevor alle Männer abschalten, wir reden jetzt über was anderes.
an alle Investoren, die jetzt abschalten.
Ich glaube, Investoren hören hier nicht zu.
Naja, die sich so nennen, egal.
Wir haben viel zu viel Deutsch geredet dafür. nee. Ja, aber es war uns einfach wichtig, das irgendwie nochmal zu definieren, warum hier irgendwie und, na, ihr wisst schon. So, Julian, wie geht's denn dem DAX?
Ja, ich als Investor habe das natürlich immer ganz groß im Blick. DAX, alles cool. Passiert immer, wir sind immer noch auf einem sehr guten Niveau. Ich meine jetzt bei knapp unter 14.000 Punkten, haben relativ wenig Volatilität, also wenig Schwankungen in den Kursen derzeit. Das heißt, wir sind noch relativ stabil auf einem hohen Niveau, was sehr gut ist. Von daher gibt es jetzt auch gerade gar nicht so viel zu erzählen zum DAX. Was interessant ist, dass nächste Woche wieder Unternehmenszahlen reportet werden. Unternehmenszahlen in den USA, sprich von Apple, Microsoft, Facebook und Tesla stehen an. Und das ist dann immer für die Börse und den Anlegern sehr interessant. Weil da geht es dann darum, also diese Unternehmen müssen immer Quartalszahlen berichten. Das heißt, alle paar Monate berichten die ihre Geschäftszahlen. Und die Analysten, die da investiert sind, die schauen dann immer, die haben bestimmte Erwartungen und schauen dann, okay, wenn die Zahlen kommen, ist das, was sie erwartet haben, ist das drüber, drunter. Wenn die Zahlen besser sind als ihre Erwartungen, wird man immer einen enormen Kursanstieg sehen. Wenn sie schlechter sind, also die Zahlen als die Erwartungen, werden sie sofort abgestraft in den Kursen. Und deswegen sieht man dann immer gleich, wenn jetzt zum Beispiel letzte Woche war Netflix. Netflix, weißt du, um wie viel Prozent die gestiegen oder gefallen sind? Was hättest du jetzt gedacht, so rein vom Gefühl, wie Netflix so die letzten paar Monate gemeistert hat?
Also ich glaube, Netflix muss tatsächlich ein bisschen gucken jetzt dann in der Zukunft so, wie sie es weitermachen. Aber bis jetzt glaube ich, dass sie ziemlich steigende Zahlen hatten. Alleine wegen The Queen's Gambit.
Meinst du?
Ja, die haben das bis jetzt super gemacht. Jetzt ist halt so, das ich weiß nicht, ob das jetzt reinpasst. Ich sag's mal kurz. Das fand ich ziemlich spannend. Habe ich diese Woche gehört. Das war irgendwie, als damals noch nur Fernsehen gab und nichts anderes. Da wollte man immer so, ich will aber das gucken, was ich will. Und ich will mich nicht hier an dieses Fernsehprogramm halten. Ich will irgendwie on demand gucken, was ich will. Und jetzt ist es so, und das hat der Netflix auch gemacht, gibt's jetzt so eine extra Funktion, die einem was vorschlägt. Weil man eigentlich, also man will nicht mehr wählen. Man will einfach was vorgelegt kriegen.
Die komplette Erniedrigung, die komplette Entscheidungsunfähigkeit, wenn man jetzt noch den Button drückt. Ja.
Das genau, und deswegen denke ich, gerade solche Funktionen, also die müssen einfach in die Zukunft gucken und sich und einfach dranbleiben. Gerade jetzt gibt es auch Apple TV und so.
Es gibt schon viel Konkurrenz, Disney natürlich auch.
Genau, und wie sieht's aus?
Plus 13%. Ja. Und warum ist das so? Und deswegen habe ich so ein bisschen vorweggenommen. Das habe ich jetzt auch, vielleicht täusche ich mich auch oder jemand hat da eine andere Meinung zu. Mein Eindruck ist, dass die Erwartungen von Unternehmen und Analysten prinzipiell in letzter Zeit, ist mir das einfach so aufgefallen, sehr niedrig angesetzt werden. Also man legt die Messlatte schon vorweg ziemlich niedrig, um sie dann zu schlagen. Und das, finde ich, ist auch bei Netflix passiert. Und umso schöner freut mich natürlich an alle Anleger, die jetzt ein bisschen was verdient haben dran. Grund dafür, für diesen Anstieg, sind insbesondere die besseren operativen Margen, sagt man dazu. Also es läuft einfach ein bisschen besser für Netflix. Und es liegt unter anderem daran, dass die, hast du vielleicht schon gehört, die Preise erhöht haben, gleichzeitig aber die Nutzerzahlen stärken konnten. Also die sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, 6 Mio Abonnenten haben die zusätzlich bekommen Oder war das das Ziel? Na, weiß ich gar nicht mehr.
Was kostet eigentlich Netflix jetzt?
Kommt drauf an, du hast ja auch verschiedene Bereiche, also so Familien oder Premium mit 4K, bin nicht so informiert, aber ich meine, ich glaube, Familien-Ding kostet so 18 Euro rum in etwa.
Ja, das ist ja gut.
Ja.
Schon gut.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben die das geschafft. Also du kannst zum Beispiel dieses Probeabo, das gibt es nicht mehr. Das heißt, du musst immer gleich bezahlen. Die Preise wurden höher, die Nutzerzahlen höher. Das heißt, deine Marge wird insgesamt ein bisschen besser. Das heißt, das Unternehmen wird profitabler. Und diese ganzen Zahlen waren besser als von den Analysten erwartet. Folglich steigt der Kurs um diesmal gewaltig. Ja. Das war so ein bisschen was gerade so los war.
Also quasi Gewinner der Woche so ein bisschen.
Ja, doch. Ja.
Und was noch?
Bitcoin ist auch relativ, hatten wir ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal drüber gesprochen
haben. Ja, wir haben gesagt, der wackelt ein bisschen. Nicht wackelt, aber der atmet etwas durch.
Ich weiß, wir hatten mal in der Folge mal gesagt, war die Schlagzeile knackt die 40.000 Dollar Marke. Inzwischen sind wir bei 32.000 Dollar, also haben schon hier fast ein Viertel verloren. Das ist mächtig, aber immer noch natürlich ein ganz schön hohes Level. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob er noch mal Fahrt aufnimmt oder ob weiter Leute Panik kriegen und verkaufen. Bleibt abzuwarten. Hm. Ich habe meine Meinung.
Ja, wir sagen es aber nicht. Du bist es schon durch die Zeilen gelesen.
Nee, wir sind ja keine Investoren, die irgendwelche Pseudomeinungen abgeben. Wissen wir auch nicht.
Nee, aber wir haben ja ausführlich über Bitcoin und Kryptowährung und digitalen Euro gesprochen. Also da wissen alle Bescheid.
Ja. Genau, ansonsten, was ist sonst so los? Das hast du ja schon sag doch mal eine Schlagzeile, was gibt's denn Cooles in deinem Heft, Vermögensberater?
Ja, das Heft, also. Hast du keine richtigen Wirtschaftsnachrichten gelesen?
War so ein Professor drin, hast du erzählt? Was hat denn der erzählt?
Alles mögliche Professoren hier. Kann ich gar nicht so sagen.
Der hat irgendwas erzählt mit Rendite, Riester-Rente und so.
Ach so, das wolltest du wissen.
Ja, das fand ich amüsant.
Ach, amüsant vor allem. Moment einmal. Schwierig. Ah, hier. Professor Michael Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Sagt, man liest oft, sparen müsste ein biblisch, man liest oft, Sparer müssten ein biblisches Alter erreichen, damit sich Riestern lohnt. Unsere Untersuchung zeigt aber, dass dies schon nach 16 Jahren der Fall ist. Ich kann das nicht zu Ende lesen, aber er sagt im Schnitt 2,5% pro Jahr. Aber 2,5%, also jetzt mal, das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ist das denn eine akzeptable Rendite?
Man muss immer gerade sehen, was Rendite an sich muss man immer genauer definieren, was Rendite ist. Wir haben immer schon gesagt, ist es die Rendite gerade bei einem Vermögensverwalter, ist es die Rendite vor den Verwaltungskosten oder schon nach den Verwaltungskosten?
Kurzer Einwand, ging's. Wir haben hier auch Hörerfrage von einem Hörer, der direkt nach Steuern gefragt hat.
Okay.
Das gehört ja noch mit dazu, oder? Ich meine, ob das dann...
Nee, eigentlich nicht. Also Rendite sagst du jetzt nicht nach Steuern.
Aber ich sag nur mal jetzt allgemein für alle da draußen, also wir reden ja wirklich für jeden.
Ja.
Man muss natürlich Gewinne auch immer noch versteuern.
Natürlich, klar.
Und dann ist auch gleich mal bei 2,5%, wenn du die jetzt auszahlen lässt pro Jahr, im Jahr, was geht dann da weg?
Es kommt ganz drauf an. Das muss man auch genauer betrachten. Also,
aber es geht auf alle Fälle was von weg. Also es
natürlich.
Dann, und dann, wenn man die Inflation...
Ja, auch nicht natürlich. Also kommt drauf an, wie viel du anlegst. Und es gibt ja auch einen schwacher Pauschbetrag, wenn das da drunter ist.
801 Euro.
Genau. Wenn du da drunter fällst, dann führst du gar nichts ab. Dann alles fein.
Also 801 Euro im Jahr kann man sich einfach so sichern und muss die auch nicht versteuern.
Da können wir gerne auch nochmal extra drüber reden. Ich meine, wir hatten es auch schon mal erklärt ein bisschen mit Sparerpauschbetrag. Also prinzipiell werden Kapitalerträge besteuert. Kapitalerträge sind Zinsen, Dividenden und eben, wenn du deinen Titel verkaufst, also den Veräußerungsgewinn, das werden Kapitalerträge und die werden in Deutschland mit 25% versteuert. Plus, naja, Soli, ich weiß gar nicht, wie der jetzt eigentlich ist, dann sind es so knapp, ich glaube 26,375% dann in Summe. Genau, deine Erträge versteuerst du. Angenommen, du hast jetzt 20 Euro Kapitalertrag mal 25%, dann sind es, was weiß ich, 4-5 Euro.
Ja, und aber vielleicht noch interessanterweise zu erwähnen, Kryptowährung kann man, wie viel, 600 Euro im Jahr?
Genau, das ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Das heißt, bis zu 600 Euro versteuerst du, wenn du es innerhalb eines Jahres, genau, muss man abgrenzen, wenn du zum Beispiel Kryptowährungen innerhalb eines Jahres verkaufst, dann ist es eine sogenannte Spekulationsfrist und in dieser Einjahreshaltedauer hast du eine Freigrenze von 600 Euro. Wenn du dein Gewinn kleiner 600 Euro ist, dann ist es steuerfrei. Wenn es größer als 600 Euro ist, also auch 601 Euro, würdest du das komplett versteuern mit deinem Einkommensteuersatz. Und der ist vermutlich, kommt drauf an aufs Einkommen, aber kann dann auch höher sein.
Sollte also drunter bleiben, möglichst.
Genau. Bei Haltedauern länger einem Jahr ist es steuerfrei, komplett.
Geil, Leute, steuerfrei.
Ja, genau, also tatsächlich auch so ein bisschen bei Gold ist es ja genauso. Ist das da genauso? Ich meine schon, aber ich will jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber es müsste ähnlich sein. Das ist tatsächlich ein Vorteil von Kryptowährungen, die steuerliche Behandlung.
Noch ein Vorteil.
Jetzt sind wir vom Thema abgewichen, aber ist
nee,
auch nicht so
Thema,
wichtig.
Nee, alles ein bisschen schwammig.
Ich wollte nur sagen, Rendite muss man immer ein bisschen beachten. Ist sie Vor- oder Nachverwaltungskosten? Das ist immer ganz entscheidend.
Und das ist auch das, was ich auf was ich so oft reingefallen bin, glaube ich. Also genau. Wenn euch irgendjemand was vorrechnet bei der Bank oder was weiß ich wo, ist es nicht immer, nicht pauschalisiert gesagt, aber oft vor den Abzügen.
Genau, ist oft vor den Abzügen und da muss man immer sich auch deine volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen angucken. Also wir leben jetzt, und viele kennen es vermutlich gar nicht, dass es dass dein risikofreier Zins, also das, was du auf deinem Sparbuch bekommen würdest, 0% ist. Das ist ja nicht immer so. Also wenn jetzt eine Riester-Rente 2 oder irgendein anderes Produkt 2,5% macht, du aber auf deinem Sparbuch 5% machst, dann ist das ein schlechter Deal. Wenn du 0% auf deinem Sparbuch bekommst, dann ist es ein solider Deal. Also ist es ja
nicht. Jeder bekommt 0% auf Sparbuch.
Nein, ich meine, wenn du stattdessen 2,5 kriegst, also musst du es immer im Verhältnis zu deinem risikofreien Zins sehen, wie hoch die Rendite ist. Ja,
aber niemand kriegt auf Sparbuch Zinsen. Das gibt's doch gar nicht mehr.
Ja, was wollte ich gar nicht sagen. Ich will sagen, wenn du 2,5% auf deine Riester-Rente kriegst, dann musst du schauen, was ist dein risikofreier Zins. Und wenn der 0% ist, dann ist das schon ein bisschen was. Wenn er aber 5% ist, dein risikofreier Zins, dann ist das nix.
Ich bin hinterher. Wenn ich mir das beim Laufen wieder anhöre, denke ich wieder, Mann, Mart, ey, reiß dich zusammen.
Wenn deine Opportunität...
Hä?
Opportunität...
Was damit?
Hast du mir mal gesagt, das hast du gelernt, was
Opportunität ist? Ja, ich hab, das ist auch sehr interessant. Ich habe mir bei diesem, haben wir euch letzte Woche empfohlen, wie heißt der Podcast? Finanzfluss. Habe ich mir angehört, die 7 größten Geldfresser, oder was du halt im Leben so, für wo du das meiste Geld ausgibst, was nicht notwendig ist. Und eins davon, und das fand ich ganz interessant, waren halt die Opportunitätskosten. Und Opportunitätskosten sind die Sachen, die ihr schon verpasst habt. Genau. Also das, was ihr jetzt vor 10 Jahren verpasst habt anzufangen, also das ist natürlich sehr gemein, also sehr gemein, weil man kann ja nichts mehr dagegen tun. Doch, man kann halt jetzt anfangen, aber wenn man halt vor 10 Jahren das und das angelegt hätte, auch wenn es kleine Beträge sind, dann wären die halt jetzt natürlich viel mehr. Und das sind die Kosten, die man halt, das sind halt Geldfresser, weil man es halt nicht macht. Man denkt immer, ja, mach ich irgendwann. Und dann ist wieder ein Jahr rum und wieder ein Jahr rum.
Genau, in dem Fall wär ein Sparbuch auch deine Opportunität.
Sparbuch ist ja, da ist ja nichts, da passiert ja nichts.
Ich weiß, aber es ist ja nicht immer 0% auf dem Sparbuch. Na es doch? Gab ja auch Zeiten, da waren es mal 5%.
Ja, aber jetzt nicht mehr.
Genau, und dann wäre deine Opportunität, wenn du 2,5% zu 5% kriegst, dann wäre deine Opportunität 5% minus 2,5%.
Okay.
Das wollte ich damit sagen.
Lass uns doch zur Inflation kommen.
Inflation ist auch ein wichtiger Punkt bei der Rendite.
Genau, weil Inflation ist immer so, ich finde, haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast? Ich glaube schon. Aber wir haben uns diese Woche viel mit Inflation beschäftigt, weil es auch diese, wo habe ich das gelesen? Gab es eine Schlagzeile oder wie war denn das? Du hast doch eine Schlagzeile gehabt, oder? Mit Rendite.
Ich habe dir mal was weitergeleitet, aber ich kenne jetzt die Schlagzeile gar nicht mehr. Aber
willst du sie hören? Ich kann sie
raus. Nee, ist nicht so wichtig. Ich habe auch noch hier eine, sehe ich gerade. Die schlafende Inflation, die Zeit der Niedrigzinsen wird enden.
Ja, das ist natürlich schlecht. Jetzt mal schnell noch einen Kredit besorgen hier.
Ja, das war schon sehr advanced jetzt. Das wird wahrscheinlich niemand verstehen.
Wieso?
Warum du dir einen Kredit besorgen
wolltest? Das kann ich nicht sagen. Aber das kommt bald. Also wir droppen vielleicht bald was Interessantes, aber das können wir noch nicht sagen.
Ja, okay. Gut. Inflation, natürlich. Also Inflation ist, wir haben, wo fangen wir da an? Also das war ein Beitrag, ich kann es nochmal sagen, die schlafende Inflation, die Zeit der Niedrigzinsen wird enden. Die schlafende Inflation, also wir haben ja gerade keine Inflation.
Wir können ja nochmal darüber reden, Entschuldigung, ich will nur sagen, wir haben ja schon mal darüber geredet, über die EZB und warum die da ist. Und da haben wir ja schon gesagt, dass die eigentlich da ist, um das mit der Inflation zu regeln.
Richtig.
Also, wie war es nochmal, Inflation sollte optimalerweise 2% pro Jahr ungefähr sein.
Genau, das ist das einzige Ziel der EZB. Das ist ihr Kernziel. Darum gibt es die EZB, um eine Zielinflation von 2% zu erreichen.
Und sag nochmal ganz kurzer Abriss für die Hörer, warum?
Die Inflation ist wie eine Körpertemperatur. Wenn es uns Menschen zu heiß wird, fühlen wir uns nicht wohl, haben wir Fieber, beziehungsweise zu kalt ist auch nichts. In der Wirtschaft ist es nichts anderes. Also du brauchst 2%, das ist die gesunde Körpertemperatur. Wenn die zu hoch wird, bedeutet es, dass Geld. Was bedeutet Inflation? Inflation bedeutet ja Entwertung des Geldes oder die Preissteigerung. Wenn wir zu hohe Inflation haben, bedeutet das, dass die Kaufkraft des Geldes sinkt. Das heißt, wir können uns einfach für unseren Lohn weniger Güter kaufen. Eine zu hohe Rate wäre schädigend, weil wir uns einfach nichts mehr leisten können.
Ja, weil sich es auch dann zu langsam anpasst. Oder ich meine, Löhne werden ja auch angepasst, aber es dauert halt ein bisschen.
Genau. Deswegen war ja auch damals in der Hyperinflation in den 20ern, sind Leute auf die Arbeit gegangen und wollten am gleichen Tag den Lohn haben, um damit dann möglichst schnell zum Bäcker zu rennen oder zum Brotladen, um sich ein Brot noch leisten zu können für 1 Million Mark. Und am nächsten Tag hat es 10 Millionen gekostet und so. Also das ist halt irre. Genau, das ist eine Hyperinflation, das ist nochmal extremer. Aber das wäre jetzt, wenn die Inflation leicht zu hoch wäre. Wenn sie zu niedrig wäre, warum hat man überhaupt 2%? Naja, weil man Angst vor Deflation hat. Deflation heißt, du hast negative Inflation, wenn man sowas bezeichnen würde. Das heißt, wäre dann -1 oder 2%. Das wäre tödlich für eine Wirtschaft. Deflation ist katastrophal.
Warum wäre es tödlich?
Das wäre nicht tödlich, aber es wäre super gefährlich, weil du würdest ja, je länger du wartest mit einer Investition, desto vorteilhafter wäre sie für dich. Das heißt, du würdest einen Investitionsstau verursachen und so funktioniert eine Wirtschaft nicht. Eine Wirtschaft basiert auf Investitionen und wenn du Investitionen zurückhältst, hast du kein Wachstum in der Wirtschaft. Deswegen immer diesen 2% Puffer, das ist noch so eine gesunde Körpertemperatur, ich finde, da kann man sich das ganz gut vorstellen, um sich vor Deflation zu schützen und gleichzeitig eine gesunde Preissteigerung.
Ja, und was ist jetzt los?
Naja, was macht die EZB? Die EZB hat einen großen, in ihrem Werkzeugkasten, einen riesen Hammer und das ist die Gelddruckpresse. Und damit kann sie die Geldmenge erhöhen oder erniedrigen. Und je mehr Geld sie druckt, und das tut sie ja, desto mehr Geld kommt an den Markt. Das heißt, desto mehr ist es verfügbar. Und folglich sind die Bedingungen, zu denen du dir Geld leihen kannst, besser und du musst weniger Zinsen zahlen. Deswegen kriegst du ja auch gerade so kein Geld auf dem Sparbuch, aber du kannst ja auch für sehr wenig Zinsen einen Kredit aufnehmen. das sind die Bedingungen. Genau das wollen die, das ist das Ziel dieser Politik, dieser Geldpolitik, dieser expansiven Geldpolitik. Leute sollen Kredite aufnehmen oder Unternehmen sollen günstig an Geldern kommen, sollen sie investieren und sollen dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Wenn du eine hohe Produktion hast, hoffst du dir, oder ein hohes Niveau an Angebot und Nachfrage, hoffst du dir auch, deine Inflation wieder in die Höhe zu treiben. Das ist der einzige Grund, warum, nicht der einzige, aber das ist der Grund, warum die EZB das macht. Und jetzt druckt sie Geld und druckt Geld, aber und drückt aufs Gaspedal, aber das Auto fährt nicht. Also sie tritt in Leerlauf. Sie hat keinen Gang eingelegt.
Warum nicht?
Na, wegen Schwierig. Corona. Nee, schwierig. Ich meine, sie druckt ja schon seit 2008 Geld ohne Ende und es passiert nichts. Die Wirtschaft springt einfach nicht an. Sie springt schon an, aber es reicht einfach nicht, um die Inflation hochzukriegen. Hm. Und also ihre Mittel sind beschränkt. Deswegen ist sie enorm in der Kritik, wird von allen Seiten beschossen und sagt halt, weil jeder sich denkt, ihr könnt doch nicht, das hat jetzt echt der Letzte begriffen, ihr könnt doch nicht jetzt ewig Geld drucken. Das führt doch zu nichts. Und die haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, weil niemand will Inflation und hat auch ein bisschen Angst vor dieser Inflation. Und dieses Inflationsgespenst, das ist schon ein bisschen da. Und dieses Inflationsgespenst beeinflusst natürlich auch extrem die Märkte. Das heißt, zum Beispiel deine Rendite von 2,5%, die du angesprochen hast, wenn du jetzt 5% Inflation hättest, dann hättest du nominal 2,5% Rendite minus Inflation 5%. Deine Realverzinsung wären minus 2,5%. Das heißt, du hättest eigentlich einen Verlust. Die Inflation würde dann alles auffressen.
Ja.
Und das ist gerade so ein bisschen diese Diskussion. Und der Bert Rürup, da gibt es auch die Rürup-Rente. Das war mein ehemaliger Wirtschaftsweise, der hat eine Kolumne geschrieben dazu. Genau, was glaubst du, warum jetzt die Inflation so niedrig ist? Momentan haben wir sogar Deflation tatsächlich, aber das liegt an Corona.
Naja, wegen Corona.
Na gut, das habe ich eigentlich schon gesagt.
Naja, weil kein Wirtschaftswachstum ist und Preise jetzt nicht irgendwie angehoben werden können.
Ja, du hast keine Nachfrage, ja. Das ist keine Nachfrage und ganz wichtig, auch Öl- oder Energiekosten sind ja Teil von diesem Inflationskorb. Also Energiekosten sind da Teil davon und wir haben ja auch ein extrem niedriges Niveau.
Was heißt es denn jetzt für die Leute? Also sollen die jetzt, die Gefahr ist da, dass nächstes Jahr eine krasse Inflation gibt. Also keine Hyperinflation, aber schon so eine enorme Preissteigerung. Wenn man nur mal denkt an die Urlaubsreisenden, die wahrscheinlich, also da kostet halt ein Hotelzimmer nicht mehr 80 Euro, sondern 180 wahrscheinlich.
Weiß ich nicht, aber du hast ja einen Inflationskorb, da werden ja ganz viele Dienstleistungen und Preise reingelegt in diesen Korb und Reisen ist dann nur ein kleiner Bestandteil. Ob das jetzt das Kraut wirklich fett macht, keine Ahnung.
Aber die Leute werden allgemein einfach wieder viel mehr konsumieren.
Ja, definitiv. Also allgemein, Oberbegriff Nachfrage wird steigen, wenn alle wieder raus dürfen und es der Wirtschaft und die Leute ihren Job behalten dürfen. Ja, natürlich. Also die Nachfrage wird hauptsächlich die Inflation dann vermutlich steigern. Und der Bert Rürup, der rechnet dann bis zu 3% erstmal. Inflation.
Aber das ist doch okay, oder?
Das ist okay, aber es ist auch nochmal, das unterschätzt man, das bringt ganz schön viel wieder durcheinander. Also wenn du jetzt von nahezu 0% auf oder monatlich sogar teilweise Deflation auf einmal 3% anspringst, das ist schon ein ganz schöner Schock. Hm. Also von Schüttelfrost auf Schweißperlen auf der Stirn, das muss man erstmal verkraften.
Ja.
Und das bringt dann auch die Anleihemärkte erstmal mächtig durcheinander. Das heißt, die werden erstmal zusammenbrechen vermutlich. Und dann werden die Aktienmärkte vermutlich dann auch nicht ganz unbeschadet davon bleiben. Also es ist echt ein bisschen spannend. Also ich will nur sagen, keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß es nicht. Ich will auch gar keine konkrete Meinung zu haben. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass auch Aktienkurse oder wer sich damit beschäftigt, darum geht es mir eigentlich auch immer, diese, man nennt dann makroökonomischen Kenngrößen, so ein bisschen im Blick haben sollte. Also das beeinflusst einfach viel. Wir haben nun mal diese Stellschrauben, Zinspolitik, Inflation, das sind zwei wesentliche Stellgrößen, die alles andere beeinflussen.
Und wenn man jetzt, also was kann man jetzt tun? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Inflation kommen würde, also nur mal rein hypothetisch, was wäre jetzt das Richtige zu tun?
Oh, das wäre jetzt dann, ohne dass es jetzt eine Anlageberatung wird.
Nee, aber nur, das, mal so ein Beispiel, naja, was kann man tun?
Ja, also es gibt ja Titel, die bewusst inflationsgesichert sind. Zum Beispiel Gold. Gold zum Beispiel.
Bestes also Edelmetalle.
Beispiel. Genau, Edelmetalle ist ein perfektes Beispiel. Das ist ja so diese krisensichere Währung und darauf spekulieren ja auch viele. Viele Analysten rechnen ja mit so einem Goldrausch, weil sie auch schon diese Inflation so ein bisschen im Blick haben. Und dass dann viele in Gold gehen, weil es einfach krisensicher ist, weil man dann auch nicht weiß, was mit den Aktienmärkten passiert. Genau. Also, und Gold ist da auf jeden Fall was. Bitcoin in der Regel wäre natürlich die Steilvorlage für Bitcoin, wenn der Euro oder Dollar entwertet wird, dann rein in die digitale Währung, könnte man dann sagen. Also das natürlich kommt dem Bitcoin auf jeden Fall, würde ich sagen, würde ihm in dem Szenario zugutekommen, einfach weil es auch ins Narrativ passt. Natürlich muss man auch bedenken, wenn du jetzt, weil du gesagt hast, Kredit aufnehmen, kann man ja mal erklären, also ein Kredit würde ja auch bedeuten, angenommen, du zahlst jetzt für ein Haus. Haus übrigens auch perfektes Beispiel für Inflationsrisiko senken. Wenn du ein Haus hast, ist dir das ziemlich wurscht. Hast dein Haus über dem Kopf und mehr oder weniger alles ist gut. Wenn du Mieter wärst, würde das vermutlich auch in der Miete dann berücksichtigt werden, die Inflation. Das heißt, du würdest da auch mehr zahlen in Zukunft. Bei einem Kredit, wenn du den aufnehmen würdest, gibt ja Kredite, zahlst du dann für dein Haus, angenommen jeden Monat 1.000 Euro für 10 Jahre. Du zahlst aber immer 1.000 Euro jedes Jahr und das heißt, dass dieser Kredit berücksichtigt ja die Inflation. Das heißt, diese
berücksichtigt sie nicht.
Doch, eigentlich ja schon.
Also weil du hast vorhin gesagt, der wird berücksichtigt bei der Miete, dann wird die teurer.
Genau.
Und beim Haus wird es nicht berücksichtigt, sondern es bleibt einfach gleich.
Ja, okay, bisschen umständlich. Ja, genau, also eigentlich schon, die jetzige Inflation, so wie sie heute ist, wird in deiner Kreditrate reflektiert, natürlich, aber das, was du dann effektiv zahlst, angenommen, du zahlst 1.000 Euro für deinen Immobilienkredit, das bleibt dann konstant und die 1.000 Euro in 10 Jahren sind dann vielleicht tatsächlich dann in den 10 Jahren, wenn eine totale Inflation kommt oder eine stärkere.
Peanuts,
genau. Deswegen ist so eine Kreditaufnahme vielleicht dann gar nicht so verkehrt.
Und dann verdienen die Banken endlich auch mal wieder was. Erstmal.
Nee, eigentlich nicht, weil sie ja eigentlich rechnen, dass sie von dir 1.000 Euro wollen, also 1.000 Euro Kaufkraft. Aber dann in 10 Jahren auch noch 1.000 Euro Kaufkraft
kriegen. Aber ändern sich dann die Zinsen?
Natürlich, es geht direkt durch. Inflation wird also direkt
auf sein, wenn man jetzt noch einen Kredit hat, der jetzt eine Weile läuft.
Ja.
Aber dann ruiniert man das ja die Banken.
Ich weiß nicht, ob die dann ruiniert werden, aber Banken können sich ja auch absichern gegen sowas. Aber
wie machen sie das?
Ach, gibt verschiedene Derivate, die dir Inflationsausgleich zahlen.
Also Derivate gegen fallende Kurse.
Gegen steigende Inflation, klar.
Es gibt auch
inflationsgelinkte Bonds, die sichern sich dann auch dagegen ab.
Also bevor wir jetzt ganz zum Tech-Podcast werden und nur noch Englisch sprechen, wieder zurück ins Leben. Oder hattest du noch was Wichtiges?
Nee. Also die Frage ist halt wirklich, was passiert jetzt mit der Inflation? Und gibt dann noch ganz viele, mehrere Punkte. Hier Patrick, mein ehemaliger Studienkommilitone, hat mir auch darauf hingewiesen, hier Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist auch noch so ein wichtiger Faktor. Aber da bin ich jetzt zu wenig bewandert dafür. Und natürlich.
Ja, du kannst nicht sowas ansprechen und dann irgendwie nichts mehr.
Naja, je mehr Geld umgeschlagen wird, desto mehr würde das auch die Inflation, die Entwertung des Geldes antreiben. Aber ich verstehe das Konzept noch nicht so ganz dahinter. Deswegen.
Kleiner Spoiler. Wir erzählen gleich, wie das funktioniert, aber wir machen jetzt dann bald eine Clubhouse-Chat. Eine Diskussion. Also wir treffen uns im Clubhouse und da kann der Patrick kommen und uns das erklären.
Hast gehört?
Da holen wir ihn auf die Bühne.
Genau. Raise your hand.
Mhm.
Or leave quietly.
Mhm. Kann ich erzählen vom Clubhouse jetzt?
Na Logo, auch was.
Oh, endlich. Nee, genau, also alle die Sachen, also ich hab da auch viele Fragen. Also es ist wirklich, du sagst immer, ich gähne. Also nicht, weil es langweilig ist, sondern weil es wirklich schwer ist, mitzukommen, wenn man keinen Plan hat. Aber ich versuch's wirklich doll. Und deswegen haben wir jetzt auch, wenn man eine Frage hat, einfach auch direkt damit loslegen kann, uns überlegt, wir probieren das mal mit Clubhouse, weil man da reden wir genauso wie im Podcast, aber ihr könnt dort jederzeit mitreden. Also wer schon davon gehört hat, weiß eh Bescheid, wer schon drin ist, weiß eh Bescheid, aber viele haben es vielleicht noch nicht gehört, ist eine App. Clubhouse kann man sich runterladen und um da reinzukommen, braucht man eine Einladung. Jeder, der dort drin ist, hat 2 Einladungen frei und kann 2 weitere einladen. Kennen wir ja aus Corona-Zeiten, der R-Faktor. heißt, dass eigentlich es ziemlich schnell wachsen müsste, aber es ist nur mit iOS-Geräten möglich, also nur wer ein iPhone hat, leider noch. Deswegen sind da gar nicht so viele Leute unterwegs. Aber wir wollen einfach jetzt mal so einen kleinen Test machen und was starten, dass ihr dabei sein könnt. Und zwar würden wir uns treffen, ich habe das Datum gar nicht, nächste Woche Freitag. Was ist das Datum, Julian? Ich weiß, es ist 29. Januar um 20 Uhr im Clubhouse. Dann machen wir einen eigenen Raum auf. Room.
Wow.
Schotterwege in the Club. Und genau. Und wer dort einen Invite braucht, also wer eingeladen werden muss, also wer nicht anders reinkommt.
Ja, oder sich einfach dieses pseudo-elitäre Spektakel einfach mal so angucken will, der kriegt von uns einen Link. So.
Genau, also wir haben eine Signal-Gruppe, also wer Signal noch nicht hat, also schmeißt WhatsApp jetzt endlich raus, bitte, das sind alle bei Signal.
Das ist wirklich cool. Also cool.
Für eure Daten?
Für Clubhouse weiß ich es nicht, für Signal bitte, ja.
Ja, einfach WhatsApp rausschmeißen und bei Signal anmelden, haben wir eine Gruppe, die heißt Schotterwege
Club.
Einfach suchen und dann können wir euch einladen und wenn unsere Invites aufgebraucht sind, können die Leute, also jeder, der eingeladen wurde, hat 2 Invites frei. Das heißt, ihr könnt dann wieder in die Gruppe kommen und noch mehr Leute, die danach fragen, einfach den Link schicken.
Invites wurden bei eBay für 50 Euro verkauft.
Echt jetzt?
Ja.
Nein, Quatsch.
Ja, doch.
Oh Gott, also ich habe noch 3 frei, du hast noch 1 frei.
Ja.
Und wenn die weg sind, dann haben ja die Leute, die einen bekommen haben, noch welche frei.
Genau.
Also dann treffen wir uns für alle, die wollen.
Genau, wir sind so ein Betriebsausflug und da ist jetzt so eine Sammelstelle und dann kommt jetzt der Bus und.
Genau, der Bus kommt, sammelt euch ein und dann können wir sprechen. Genau. Dann würde ich sagen.
Ja, was gibt es denn jetzt noch? Ist die Bike-Tech-Kategorie schon aufgebraucht?
Ja,
oder?
Die lassen wir mal raus, aber das kommt bei der Spendenquittung noch.
Oh.
Sind wir bei Spendenquittung jetzt, oder? Spendenquittung. Und zwar will ich vorneweg sagen, Julian hat wieder eine schlaue Frage gesucht. Ich habe meine nur kurz vor knapp noch rausgesucht.
Ich habe auch ganz kurz, das ist nichts Spektakuläres.
Okay, aber egal, ich will nur noch sagen, dass wir diese Woche tatsächlich ja schon gespendet haben, DKMS, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Für die Knochenmarkspende, was ist denn DKMS? Deutsche Knochenmarkspende.
Es reicht, den Inhalt zu verstehen, ja.
Genau, also einfach das, weil, also, ja, ich finde, wenn man mit so wenig Aufwand ein Leben retten kann, das ist halt schon krass. Also keine Ahnung, ob das bei uns funktioniert. Wir haben uns jetzt nochmal aufgenommen und so einen Test, den man geschickt bekommt, die Auswertung, dass man dann in diese Datenbank aufgenommen wird, die kostet 35 Euro und die haben wir einfach noch gespendet. Also man muss es nicht machen, man kann kostenlos aufgenommen werden. Wir haben es halt einfach gemacht und schaut da mal rein, das können wir auch verlinken in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Spendenquittung, Frage von Julian.
Ja, wie viele zahlende Nutzer hat Netflix?
Hast du gerade schon gesagt?
Nee.
Ich habe gesagt, 6 Millionen sind dazugekommen.
Ja. Hm. 77 Mio, 141 Mio, 204 Mio.
204 Mio.
Ja. Es ging aber schnell.
Naja, weil du gesagt hast, 6 sind dazugekommen. Also dann müssen es ja auch ziemlich viele sein.
Warum?
Weiß ich nicht, einfach so. Naja, Deutschland hat ein bisschen über 80 Mio. Also ja, und es hat fast jeder Netflix und Amerika und die ganze Welt. Also ich meine.
Naja, aber. Es gibt ja nur ein paar Haushalte und glaube nicht, dass jeder Netflix sich leisten kann.
Ja, stimmt.
Kleine Blase.
Tja.
Aber richtig geraten, sind 204 Millionen. Ganz schön viele.
Okay, dann komme ich zu meiner Frage. Und diese Frage bezieht sich auf Mountainbikes.
Schon wieder? Ja. Slash.
Ja, es geht um, also ich habe ja heute mit dir drüber geredet und ich bin gespannt, ob du gut zugehört hast.
Naja.
Und zwar.
Dass wir irgendwas in dein Bart reingenuschelt und ich soll jetzt wissen, was das war.
Es geht um den Lenkwinkel. Der Lenkwinkel.
Mhm. Vorne.
Ich sage nichts dazu. Der Lenkwinkel. Was ist denn jetzt, also das ist einfach, es ist eine 50-50%. Mhm. Was ist denn jetzt besser zum Backup-Fahren? Ein steiler oder ein flacher Lenkwinkel?
Flacher Lenkwinkel.
Mhm. Okay, und jetzt noch eine Schätzfrage. Was denkst du, wie viel Prozent sind so eine kleine Benchmark gewesen? Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber so.
Erklär doch mal, was jetzt der Lenkwinkel ist. Also wo muss ich denn
schon? Das ist der Winkel zwischen, also der, wie nennt man das denn? Der Steuersatz nicht, der Vorbau auch nicht. Also, na doch, da wo der Steuersatz drin ist, also vorne das Stück am Rahmen, mhm. Wenn man das gerade nach unten zieht, also da, wo die Gabel drin steckt,
ja.
Das ist ja eine Gerade. Und, aber ist das das Unterrohr oder ist es die Mitte vom Rahmen? Ich denke, es ist das Unterrohr. Oder ist es das, ist die Gerade?
Ja, wenn du den Berg runterkommst, das frage
ich mich. Warte, ich hab's doch hier. Zwischen Oberrohr. Zwischen Oberrohr und Gabel, also oder Steuersatzgabel links. Steuerrohr. Steuerrohr und Oberrohr, das ist der Winkel. Naja, also grob gesagt ist es der Winkel, den sieht man ja auch im Rad, zwischen Vorderrad, also wie viel Platz ist, also wie weit es nach vorne steht. Die Gabel. So. Umso flacher das ist, also Downhill-Räder, wenn man sich das mal vorstellt, ein Downhill-Rad kann halt schon mal, also bei Track ist es in meiner Größe oder ein bisschen kleiner wie meine Größe, die Größe, die ich jetzt fahre in Zukunft, 62 Grad.
Also ich, es kann...
Das ist ein Downhill-Rad.
Wie viel?
62 Grad und es war halt so, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, dass die Grenze so 66 Grad ist. Also bei 66 Grad so. Bist du...
Das
ist das dazwischen, das kannst du jetzt nicht so zeigen. Das ist ja zwischen Oberrohr und Gabel. Das, was dazwischen ist, das ist die Gabel. Also ich zeig's jetzt mal hier, ich zeig's ihm jetzt. Das ist die Gabel, das ist das Oberrohr vom Rahmen, das hier dazwischen. Und umso flacher das ist, also umso mehr das Vorderrad quasi nach vorne steht, umso flacher ist der Lenkwinkel.
Genau, das ist besser, kannst du bergab fahren. Ja,
deswegen, genau. Ja, genau. Und genau, mein Rad hat jetzt 64 Grad und so eine Grenze war immer so 66 Grad, wo man gesagt hat, ab da ist wirklich so ein bergab orientiertes Rad. Jo, aber hast du richtig. Sehr schön.
Mhm.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, dir auch.
Ja, Leute, das war's mal wieder. Warte mal, haben wir alles gesagt? Ich gucke nochmal schnell auf mein...
Na, wie kommt man jetzt an diesen Link durch die Shownotes?
Shownotes oder einfach bei Signal, also Signal runterladen, ganz
und
klar.
Und dann einfach Schotterwege.
Einfach Schotterwege Club oder Schotterwege eingeben. Und dann kommt ihr in unsere Gruppe und da kriegt ihr den Invite zum Clubhouse.
Mhm.
Und Clubhouse, für alle, die es jetzt gar nicht wissen, was es ist, das ist eine, warte mal jetzt, wie war das? Wie hieß denn das, Julian? Audio Opt-in oder so?
Hä? Was willst du denn sagen?
Na, was das überhaupt ist?
Keine Ahnung, das weiß ich auch noch nicht so recht. Ein elitärer Haufen.
Nein! Oh, du bist halt auch von vornherein irgendwie ein bisschen dagegen, ne? Audio. Egal.
Ich glaube, da muss noch mal in den
Drop-in, jetzt habe ich es. Drop-in Audio.
Drop-in Audio.
Das heißt, ihr geht da rein und dann sind da verschiedene Räume, wo ihr quasi zuhören könnt, einfach lauschen oder ihr meldet euch. Also man kann so raise your hand und dann kann man auf die Bühne geholt werden, virtuell. Also es ist kein Bild dabei, alles nur Ton. Mhm.
Und
dann
könnt ihr mitreden. Meistens ist raise your hand abgeschaltet.
Naja, aber bei uns ist das alles erlaubt. Also natürlich. Ihr kommt vorbei, Freitag 20 Uhr.
Bringt ein Bier mit.
Trinken Bier mit. Das ist übrigens, am Samstag fliege ich ja, also das ist sehr sportlich, dass ich da mir eine Stunde Zeit nehme oder so, weil ich wahrscheinlich total gestresst sein werde. Aber für euch nehme ich mir die Zeit und für Julian sowieso.
Ach, danke.
Deswegen, Freitag 20 Uhr, alle in the Club. So, hast du noch was zu sagen?
Nö, heute nicht. Nee, ich denke, das... Waren heute viele gemischte Themen, oder?
Es war alles ein bisschen, es war ein gemischtes Hack heute. Gemischtes veganes Hack heute.
Gemischter Club.
Jo, also bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns, hören uns auf alle Fälle am Freitag. Das ist schon 5 Tagen. Ich hoffe, ihr habt bis dahin alle den Podcast gehört. Und jo, dann würde ich sagen.
Wir holen euch ab auf der Bushaltestelle.
Genau,
wir holen euch
an der Bushaltestelle. Der Bus fährt ab. Um 8 Richtung Clubhaus. Achso, genau, jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Too Late to the Party war doch letztes, war das unser, vor 2 Folgen unser Titel.
Kann sein, ja.
Und jetzt quasi, Too Late to the Party ist jetzt quasi, wenn man noch irgendwie, also Podcast zum Beispiel, ist ja, machen ja viele, machen wir auch. Wir sind ja eigentlich voll Too Late to the Podcast Party gewesen, weil alle schon in ihren ganzen Business, Finanz-Podcast drin sind und keiner mehr irgendwie jetzt einen neuen hören will.
Ja.
Deswegen müssen wir jetzt alle geschlossen zu Clubhouse abwandern. Und dann gibt es vielleicht irgendwann nur noch Clubhouse-Meetings und keinen Podcast mehr. Weiß ich nicht. Wir mal probieren gucken. Das mal. Also wenn am Freitag keiner da ist, dann haben wir das eh schon erledigt.
Das ist geklärt.
Okay, Leute.
Also schreibt euch ein paar Fragen auf und wir freuen uns. Je mehr dazu kommen, desto besser.
Genau. Also bis Freitag. Bleibt stabil. Bleibt gesund.
Bis dahin.
Ciao.